Here we go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute eine Solo-Show machen. Aber als erstes wünsche ich euch von Herzen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr in Sicherheit seid, dass ihr bei eurer Familie seid. Es ist mir ein großes Anliegen, dass diese Krise so schnell es geht an uns vorbeigeht und nicht noch mehr Opfer oder kranke Menschen zu beklagen sind. Also es macht mich doch sehr betroffen in dieser Zeit, ja, jetzt unterwegs zu sein und das zu beobachten. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast heute für dich zumindest so ein paar Minuten Ablenkung schaffen kann, vielleicht auch ein paar wertvolle Impulse geben kann, wie du die Zeit jetzt nutzen kannst, um dein Unternehmen vorzubereiten, digitaler zu gestalten, digitaler zu arbeiten, deine Brand aufzupolieren, vielleicht auch eine Personal Branding Strategie zu starten, was auch immer. Es ist jetzt, glaube ich, ein guter Moment, um sich selbst zu besinnen und zu konsolidieren. Ich habe letztens im Beitrag gelesen, Isaac Newton, der ja die Mathematik und Physik damals 1600 irgendwas so revolutioniert hat, der hat, um das machen zu können, um diesen Beitrag zu leisten, sich tatsächlich aufgrund der Pest damals 2 Jahre in Isolation begeben. Ja, jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass das so lange bei uns dauert, aber es hat gezeigt, wenn wir uns oder wenn wir die Zeit nutzen, in der wir vielleicht eingeschränkt sind, so wie wir jetzt eingeschränkt sind, dass wir uns besinnen können, fokussieren können, konsolidieren können auf unsere Company, vielleicht auch auf unsere Familie, ja, warum immer auf die Arbeit, warum auf die Arbeit, sondern auf unsere Familie. Lasst uns rausgehen in den Garten, zumindest auf dem Balkon, wenn ihr eine Möglichkeit habt. Ich bedauere es sehr, wenn ihr die Möglichkeiten nicht habt. Also ich finde es echt sehr, sehr schwierig, gerade vielleicht auch, wenn man Kinder hat und man kann nicht so raus, wie man rausgehen wollte, gerade jetzt, wo das Wetter auch so schön ist. Also ich hoffe, dass ihr das Beste draus macht und die Zeit gut verbringt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über ein Feedback von Kevin. Wir hatten ja eine Aktion, ich habe 10 Bücher wieder geschenkt, meines Buches Digitale Brandstiftung. Wenn ihr dieses Buch lesen wollt, ich denke, es ist super spannend, wenn ihr ein Unternehmen aufbauen wollt, Unternehmen digitalisieren wollt, wenn ihr nach neuen Geschäftsmodellen sucht und das alles in Kombination mit Marke, lege ich euch das Buch wärmstens ans Herz. Und ich hau nochmal 10 Bücher raus an jeden, der diesen Podcast hier bewertet, einen Screenshot macht und mir einfach per WhatsApp den Screenshot und die Adresse schickt. Dann schicken wir nochmal signierte Bücher raus. Ich glaube, wir haben gar keine Bücher im Handel. Die sind alle bei mir hier im Keller. Ich habe wirklich in den letzten Jahren tatsächlich missioniert. Ich habe den Unternehmen gesagt, hey, lasst uns den Wirtschaftsstandort Deutschland sowas von pushen, indem wir die Companies digital machen, die Prozesse digital machen, digitale Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter und so fort. Jetzt ist es soweit. Jetzt sitzen die Unternehmer zu Hause und Führungskräfte und denken nochmal komplett neu nach. Und das finde ich großartig. Dafür geht ein ganz großer Respekt an euch raus. Kevin hat ein Buch bekommen. Kevin hat mir ein Feedback geschickt per WhatsApp als Audio und das spielen wir jetzt mal ein.
Hallo lieber Norman, ich wollte dir nur mal kurz eine Rückmeldung geben, dass das Buch angekommen ist. Es ist letzte Woche schon irgendwann angekommen. Ich hatte nur leider keine Zeit, das jetzt mal in die Hand zu nehmen. Ich habe da jetzt gerade mal reingelesen. Ich habe die ersten 40 Seiten, glaube ich, gelesen in der letzten halben Stunde. Und ich muss sagen, das Buch ist so geil. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge zu dieser aktuellen Situation. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass das Buch jetzt hier in meinen Händen ist und ich mir das genüsslich ja einmal reinziehen kann und wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel dazu lernen werde. Von daher vielen, vielen Dank und ich werde definitiv nochmal Feedback geben. Ich werde das auch nochmal teilen auf den sozialen Medien als Dankeschön und ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt und hast weiterhin noch viel Erfolg und ja, besten, besten Dank.
Vielen, vielen Dank, Kevin. Ist super cool. Ich glaube, das motiviert auch ein paar Leute, die hier zuhören, sich das Buch zu schnappen, einfach mal zurückzuziehen für ein paar Tage und das zu lesen. Also ich habe mich sehr gefreut. Vor allen Dingen, ich freue mich immer super. Also das ist für mich echt so ein inneres Blumenpflücken, wenn ich euch hören kann. Also schreiben ist natürlich auch toll und lesen, aber wenn ich euch hören kann, ich bin so ein auditiver Mensch, freue ich mich immer, weil ich dann auch nochmal so ein die Stimme habe, einfach zum Feedback, einfach cool. Ja, also wie gesagt, 10 Bücher gehen nochmal raus, schickt mir eure Bewertung dieses Podcasts bei iTunes einfach als Screenshot mit eurer Adresse per WhatsApp. Gerne auch als Audio-Feedback. Spiele ich hier dann gerne im Podcast ein, wenn ihr hier dabei sein wollt. Und dann gehen die Bücher an euch raus. Heutiges Thema der Solo-Show. Ich schalte um auf mein Skript. Ich mache mal so ein Skript für den Podcast, in dem ich mir einfach ein paar Dinge aufschreibe und ein paar Stichpunkte mache, sodass das am Ende einen roten Faden ergibt. Thema der heutigen Solo-Show ist 10 Fragen, die du dir vor einer Zusammenarbeit mit einer Kreativagentur stellen solltest. Kreativagenturen, was sind das? Das sind Agenturen zum Thema Werbung, Markenentwicklung, Social-Media-Agenturen, Webdesign-Agenturen, also alle Agenturen, die irgendwas mit Kreativität zu tun haben. Ich habe mein Insiderwissen ausgeklappt in dieser Podcast-Folge mit 10 Fragen, die du dir stellen solltest. Unter uns gesagt, das sind eigentlich 11 Fragen. Die 11. Frage ist die wichtigste Frage. Also durchhalten, den Podcast bis zum Ende hören und die 11. Frage anhören. Super interessant. So, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller.
Bevor wir zu den 10 bzw. 11 Fragen kommen, noch ein Hinweis. Was befähigt mich eigentlich, diese Fragen zu stellen oder euch zu animieren oder zu motivieren, euch selbst diese Fragen zu stellen und vor allen Dingen auch zu beantworten? Ich habe über 10 Jahre für Kreativagenturen gearbeitet und habe die Arbeitsweisen dieser Agentur kennengelernt und bin heute als Personal Brand Advisor immer wieder gerufen, wenn allerdings die Agentur schon ausgewählt ist, wenn die Verträge schon geschrieben sind und wenn das Ergebnis, das gewünschte und vereinbarte Ergebnis am Ende ausbleibt. Ja, dann werde ich gerufen und versuche dann, mich so zwischen die Fronten zu begeben und eine akzeptable Lösung für beide Seiten zu finden. Damit das von Anfang an besser funktioniert, damit ihr mich nicht so spät rufen müsst, habe ich diese 10 Fragen einfach mal heute formuliert. Und ich bin mir ganz sicher, es wird euch helfen, die richtigen Partner zu finden. Ihr könnt das natürlich auch adaptieren auf kleinere Dienstleister oder auch auf andere externe Dienstleister, die ihr beauftragt für irgendwas. Auf was ist denn so zu achten? Also ist jetzt nicht nur für Kreativagenturen geeignet, dieser Podcast. Alright, dann starten wir mit der Frage 1. Die Frage 1 ist auch eine ganz spannende Frage, denn Frage 1 ist, brauchst du wirklich eine Agentur? Also brauchst du wirklich eine Agentur oder reichen dir vielleicht auch vereinzelt ein paar Experten? Wenn ich mir anschaue, wie die Vermarktung von Unternehmen und Marken heute organisiert, geplant und umgesetzt wird, dann ist das schon unfassbar, was das für ein Hochleistungssport geworden ist. Wenn ich mir anschaue, ich kenne das noch von vor 15, 20 Jahren, unglaublich, wie sich das Ganze so gedreht hat, wie komplex so Details im Marketing, im Vertrieb, in der gesamten Vermarktung des Unternehmens, wie komplex Details geworden sind, wofür ich tatsächlich echte Experten brauche. Und die Frage, die man sich stellen kann, wenn ich mich schon mit einer Agentur beschäftigen muss, weil ich vielleicht einfach wahnsinnig viele Maßnahmen habe, die umgesetzt werden müssen, wo ich einfach auch ein größeres Team brauche, dann macht es natürlich Sinn, eine Agentur zu nehmen, ist ja völlig klar. Aber dann versuche herauszufinden, was ist die Kernkompetenz der Agentur? Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, ist aber so ein persönliches Ding von mir. Kann jeder von euch da draußen natürlich anders sehen, aber ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff Full-Service-Agentur. Ja, Full-Service-Agentur heißt, wir können eine ganze Menge, aber nichts wirklich richtig gut, in meiner Welt, ja, ohne jetzt jemanden da auf den Schlips zu treten, sondern eine Full-Service-Agentur, ich verstehe die Idee einer Full-Service-Agentur natürlich zu sagen, hey, komplette Wertschöpfungskette, wir können das managen, wir können das betrachten. Aber trotzdem interessiert mich immer, ich bin immer auf der Suche nach diesem Vertical, nach diesem Deep Dive, den die Agentur auf einem bestimmten Thema machen kann. Und das sind, wenn ich mir überlege, in der Agentur gibt es ja wirklich, also gibt es ja Leute, die da arbeiten, die wirklich tatsächlich ein fundiertes und tiefes Wissen zu verschiedenen Themen haben. Und das versuche ich rauszufinden, um mir klar zu machen oder auch meinem Auftraggeber klar zu machen, wie oder in welchen Teilbereichen der Aufgabenstellung oder des Projektes ist die Agentur wirklich, wirklich gut. Ja? Und das kannst du vorab schon auf jeden Fall erfragen, schau dir Referenzen an. Wobei Referenzen, das ist immer so ein Ding, ja. Wenn du zum Beispiel, in der Modebranche unterwegs bist, suchst eine Kreativagentur, die dein Corporate Design und dein Branding und dein Personal Branding grafisch visualisiert, ja, und diese Agentur hat noch nie im Modedesign gearbeitet, dann ist das kein Nachteil. Dann ist das kein Nachteil. Ist immer interessant. Ich höre immer von meinen Klienten, ja, ich habe jetzt hier drei Agenturen, zwei davon haben noch nie in meiner Branche gearbeitet, die kann ich da eigentlich rausschmeißen. Warum? Ich finde das spannend. Also eine Agentur, die noch nie in der Branche gearbeitet hat, die stellt ganz andere Fragen. Die sind nicht so betriebsblind und vergiftet. Ja, also vergiftet im Positiven gemeint. Sondern die geben sich besonders Mühe, weil die wollen das alles nochmal verstehen. Die stellen ganz andere Fragen, ganz andere Perspektiven sind möglich. Also lasst euch davon nicht beeindrucken, wenn die Referenzen jetzt keine Referenz hergeben in eurer Branche. Gebt den Agenturen trotzdem eine Chance. Ich finde das echt spannend, was dann für Ergebnisse entstehen. Völlig neue Impulse. Wer führt den Prozess? Ist meine zweite Frage. Wer führt den Prozess? Ich finde es, oder sagen wir es so, meine Wunscharbeitsweise wäre folgende. Der Auftraggeber gibt ein Briefing an die Agentur und die Agentur prüft das Briefing. Dann gibt es im Idealfall noch so ein Rebriefing, wo du einfach nochmal deine Gegenfragen stellst und klar machst, habe ich alles verstanden, ist die Erwartungshaltung auf beiden Seiten gematcht. Ja? Und dann geht die Agentur in die Umsetzung, kommt mit dem Ergebnis zurück und dann findet ein Miteinander statt. Ich finde diese Situation immer sehr bedrückend, wenn die Agentur so dann nach der konzeptionellen Phase zur Präsentation kommt und der Kunde entscheidet sich dann für Version A, B oder C. Ja, das finde ich schwierig. Ich finde es schön, wenn man zum Beispiel, wir haben das früher einen Schulterblick genannt, wenn also der Auftraggeber der Agentur noch mal über die Schulter guckt und sagt, hey, seid ihr auf dem richtigen Weg? Ja, wir wollen mal gucken, wie sieht es in der Werkstatt bei euch eigentlich aus? Womit beschäftigt ihr euch? Also wenn es ein kreatives Miteinander ist. Ja, der Auftraggeber ist vielleicht kein Kommunikationsdesigner, aber ja, dieser Auftraggeber führt eine erfolgreiche Company oder hat das vor. Und dann ist diese Kompetenz, die der Auftraggeber mitbringt, natürlich wahnsinnig entscheidend auch für den Gesamtprozess. Ich merke oder sehe immer wieder im Markt, dass einige meiner Klienten das Thema abgeben. Und dann ist die Erwartungshaltung wie zu Weihnachten, die Kinderaugen werden ganz groß, die Agentur kommt mit der ersten Präsentation, oh, jetzt können wir uns freuen. Versteht ihr, was ich sagen wollte? Es ist so ein Abgeben. Also ich gebe das irgendwie, ich gebe mein Briefing ab und dann bekomme ich was und dann finde ich das vielleicht gut. Und das ist natürlich auch für eine Agentur, um mal diese Perspektive einzunehmen, für eine Agentur auch nicht besonders schön, wenn es dann eigentlich nur um die subjektive Meinung geht. Ja, also stellt euch vor, wir sind auf einer Kunstausstellung und wir stehen vor einem Bild und hat jeder von uns einfach eine andere Meinung zu diesem Bild. Finde ich schön, finde ich nicht schön, passt zum Expressionismus oder eben nicht. Ja, also jeder hat da so seine ganz persönliche Befindlichkeit zu dem, was man dort sieht. Jeder interpretiert auch an diesem Bild was völlig anderes. Und das wäre schade, wenn so eine Präsentation der Agentur in diese Richtung geht, dass man sagt, naja, fühle ich jetzt nicht. Ja, das fühle ich jetzt nicht. Das ist auch ein geiles Feedback. Das fühle ich jetzt nicht oder es gefällt mir nicht. Ja, also das ist total wichtig. Jetzt machen wir wieder diesen Perspektivwechsel. Es ist total wichtig, dass ihr dieses Gefühl kommuniziert, aber mit der Idee, also anschließend wirklich auch in den Austausch, in den Dialog, in die Argumentation kommt, mit der Agentur herauszufinden, warum geht es euch gerade nicht so gut mit dem Entwurf, Hattet ihr vielleicht eine konkrete Idee schon im Kopf? Kann ja auch sein. Aber dann mit der Agentur etwas gemeinsam zu entwickeln. Und dieses gemeinsam, dafür möchte ich jetzt gerade werben, dieses gemeinsam kreativ sein. Ja, zwei Kinder im Sandkasten. Der eine ist irgendwie perfekt im Burgen bauen, der andere im Verzieren. Gemeinsam eine verzierte Burg bauen. Das ist der Job. Und nicht nur zu sagen, naja, gefällt mir gerade nicht. Aber dieses gefällt mir gerade nicht, ist ein ganz wichtiger Moment. Denn es gibt ja diesen Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und diesen Spruch möchte ich gern ein für alle Mal für dieses Thema betreffend canceln, streichen, vergessen, weil ich bin der Meinung, es muss beiden schmecken. Ich möchte morgens aus dem Bett springen, wenn ich eine geile Marke habe, dann möchte ich das in meiner Bettwäsche wiederfinden. Ja gut, ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber dann möchte diese Marke leben. Ja, ich will eine geile Visitenkarte in der Hand haben und möchte die jedem geben können, voller Stolz und sagen können, das ist meine Company. Ja, darum geht's. Es nützt nichts, wenn ich sage, naja, es hat eine Agentur gemacht, ich finde es jetzt nicht so geil, aber meine Kunden lieben es. Ja, das ist nur irgendwie so der halbe Ruhm. Ja, schön, wenn es den Kunden gefällt, aber auch dir muss es gefallen. Und dieses beiden gefällt's, das gibt es. Und das ist auch der Anspruch, den du haben darfst. Ja, das ist wichtig. Also, wer führt den Prozess? Beide gleichermaßen treffen sich in ihren Führungskompetenzen, um gemeinsam kreativ zu sein. Es gibt nichts Schöneres als gemeinsam. Ja, es gibt was Schöneres. Aber es ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn beide Seiten kreativ zusammenarbeiten können, und strebt das an. Also nicht nur erwarten. Ja, wir geben irgendwie unser Briefing ab und erwarten dann das Ergebnis. Was heißt hier Briefing? Frage 3. Was heißt hier Briefing? Was ist denn überhaupt ein Briefing? Wie cool sieht ein Briefing aus? Ich habe mal vor vielen Jahren einen Ratgeber dazu geschrieben. Wenn ich ihn noch finde, dann packe ich euch das hier mit in die Shownotes. Es war so ein E-Book, das perfekte Briefing, habe ich es genannt. Damit steht und fällt das Ergebnis. Tatsächlich, damit steht und fällt das Ergebnis der Zusammenarbeit mit eurer Agentur. Wenn das Briefing halbherzig ist, wenn das Ding eine Viertelseite auf einem DIN A4-Blatt ausfüllt, dann ist das zu wenig. Das Briefing, das könnt ihr gerne zusammen in einem Workshop entwickeln. Das könnt ihr weiterentwickeln. Ihr könnt ein Rebriefing mit der Agentur machen, um sicherzustellen, dass alle das Gleiche verstehen, die gleiche Erwartungshaltung haben. Aber das Briefing ist maßgeblich. Das Briefing schaut vor allen Dingen aus verschiedenen Perspektiven auf das Projekt. Aus der Perspektive der Geschäftsführung, der Fachabteilung, des Kunden, Partnern, Kooperationspartnern, ja, aber auch aus Perspektive der Agentur oder der Kreativen, der Spezialisten, die mit euch an diesem Thema arbeiten. Aus diesen verschiedenen Perspektiven wird dieses Briefing erstellt und ganz klar umrissen, um welche Maßnahmen geht es, um welche Zeiträume geht es, und dieses Briefing stellt eine Verbindlichkeit dar. Ihr kennt vielleicht das Briefing für Piloten. Das Ding ist so glasklar, da gibt es kein ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, sondern das ist glasklar. Da ist die Route, da sind die Koordinaten, da gibt es ein ganz klares Ziel. Da weiß man, worüber man hinwegfliegt, in welcher Höhe. Super präzise. Und genau diesen Anspruch solltet ihr an einem Briefing haben. Wenn ihr wollt, dass am Ende die Kalkulation der Agentur eine echte Kalkulation ist, und nicht irgend so eine Kalkulation oder so eine Budgetierung ins Blaue, ja, kommen wir nachher noch drauf, sondern dass es eine Kalkulation ist, an die ihr festhalten könnt, an die ihr auch glauben könnt und nicht immer mit mehr Kalkulationen rechnen müsst. Ja. Also Briefing, super wichtig, ist es für mich das Elementarste in einem Projekt. Wenn ihr da Hilfe braucht, ruft mich an, wir machen das Briefing zusammen, den Rest könnt ihr alleine gehen. Das ist super wichtig fürs Projekt. Die Überprüfbarkeit eures Projektes liegt im Briefing. Die Verbindlichkeit, fertig zu werden, im Kostenrahmen zu bleiben, liegt im Briefing. Ja, also das ist, ich habe jetzt keinen anderen Vergleich, aber es ist einfach wesentlich. Ja. Okay. Frage 4. Welche Nutzungsrechte werden übertragen? Jetzt muss ich mal so ein Ding auspacken hier. Ich habe ja gesagt, Insights, ich habe für Agenturen gearbeitet. Es gibt solche und solche. Es gibt tatsächlich Agenturen, die verkaufen dir zum Beispiel nationale Nutzungsrechte. Das klingt super. Das überliest man wahnsinnig schnell. Und wichtig ist ja irgendwie, wir übertragen Nutzungsrechte. Da steht aber nicht international. Da steht aber auch nicht räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrechte. Merkt euch das bitte. Aufschreiben oder in den Shownotes nachlesen. Räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrechte. Bitte auch nochmal euren Anwalt drüber schauen lassen, wenn ihr euch unsicher seid. Also das hier ist keine Rechtsberatung. Das hier nochmal als Disclaimer. Ja. Aber achtet darauf, dass ihr die räumlichen und zeitlichen uneingeschränkten Nutzungsrechte bekommt. Kleiner Exkurs. Der irgendwas kreativ bastelt, ja, der hat die Urheberrechte. Die bleiben auch immer wieder bei der Person oder bei der Agentur. Wenn ihr das ganze Design, das Logo oder was auch immer benutzt, dann bekommt ihr Nutzungsrechte oder beziehungsweise die kauft ihr damit, wenn ihr eine Agentur beauftragt, kauft ihr die Nutzungsrechte. Und deswegen ist es wichtig, dass diese ohne Einschränkung sind. Das gilt im Übrigen auch für Fotografen. Lasst euch, wenn ihr ein Fotoshooting plant, wenn ihr den Auftrag vergebt, klärt, machen wenige, wichtig, klärt die Nutzungsrechte ab. Macht dem Fotografen klar, dass ihr einen Preis bezahlen wollt und dass euch damit die Fotos gehören, auch ohne Credits oder sowas, also Hinweise auf den Fotografen. Also ich möchte nicht ständig auf einem Bild irgendwie draufschreiben müssen, wer dieses Foto gemacht hat, sondern ich möchte dem Fotografen das Geld geben, was ihm zusteht oder ihr zusteht. Und dann möchte ich einfach die Fotos haben und mit dem machen können, was ich will. Ob ich die jetzt im Internet publische oder irgendwo abdrucke in irgendeinem Magazin oder so. Ja? Also Nutzungsrechte besteht darauf, verhandelt das mit den Agenturen, dass ihr die uneingeschränkten internationalen Nutzungsrechte habt für das, was ihr da kreativ entwerfen lasst. Bitte lest das genau. Es ist wirklich, es gibt Agenturen. Ich kenne keine einzige, die das macht. Aber für die ist das ein Geschäftsmodell, wenn ihr nach einem Jahr kommt und sagt, ich würde gerne eine Website mit .com, weil wir wollen jetzt in Amerika skalieren. Und die Agentur sagt dann, ärgerlich. Jetzt habt ihr damals ja nur die nationalen Nutzungsrechte gekauft. Aber wir können euch gern die internationalen Nutzungsrechte verkaufen. Ich finde das ehrlich gesagt, ist meine persönliche Meinung. Ich finde das ehrlich gesagt Bullshit. So eine Geschäftspraktik zu haben, ja, den Kunden nicht die kompletten Nutzungsrechte zu verkaufen. Selbst in der Verhandlung, es gibt ja Agenturen, die sagen, okay, wir können das Angebot ein bisschen günstiger machen, wenn ihr das nicht bezahlen könnt oder wollt, dann kriegt ihr halt nur die nationalen Nutzungsrechte. Das ist eigentlich nur ein Deal auf Zeit, ja, dann überlegt lieber, wie ihr vielleicht Teilmaßnahmen mit externen Experten machen könnt, mit Spezialisten machen könnt, weil Einzelkämpfer sind in der Regel günstiger als Agenturen. Also auch das vielleicht nochmal als Hinweis, ja. Agentur braucht ein großes Büro, die haben eine ganz andere Infrastruktur zu unterhalten und haben deshalb einen ganz eigenen internen Stundensatz, den sie aufbringen müssen, um kostendeckend zu sein und haben dann natürlich nochmal einen entsprechenden Aufschlag auf den internen Stundensatz, um Gewinne machen zu können. Und da seid ihr mit externen dann in der Regel besser bedient, wenn ihr das ganze Budget nicht aufbringen könnt, das die Agentur aufruft. Okay, das zum Thema Nutzungsrechte. Fünftens, auf welche Vertragsformulierung muss ich achten? Also wir hatten ja gerade schon das Thema Nutzungsrechte. Ich entdecke zum Beispiel auch immer wieder in den Angeboten bis zu, also diese Formulierung bis zu ist sehr schwierig, finde ich, weil es ist nicht klar. Ja? Also bis zu zwei Entwürfe sind enthalten. Ja? Da ist gar nichts enthalten. Wenn ich meine ganze Zeit, also angenommen, ich hab ein Angebot erstellt als Agentur, ja, und das ist ein Zeitkontingent, was der Kunde einkauft, das ist ja völlig legitim. Und dann verbrenne ich die ganze Zeit auf einen ersten Vorschlag und der Kunde will jetzt einen zweiten Vorschlag, weil ihm der erste nicht gefällt. Ja, es ist ja schnell mal passiert. Ja, so, Deswegen vorhin habe ich gesagt, Schulterblick, mach diesen Schulterblick. Schaut regelmäßig drüber, lasst die Agentur nicht 4 Wochen allein, sondern sagt, wir wollen jede Woche uns treffen, wir wollen sehen, wo ihr seid, wir wollen in diesen Kreativprozess involviert sein. Wir mögen keine Überraschung in Form einer Präsentation nach 4, 6 oder 8 Wochen. Ja? Also versucht einfach dabei zu bleiben, um schnell zu intervenieren, weil bis zu 2 bedeutet gar nichts. Wenn die Agentur sagt, oh sorry, mein Stundenkontingent ist aufgebraucht für Vorschlag 1, es steht ja drin bis zu 2, dann ist das immer noch vertragskonform, auch wenn ihr keinen zweiten Vorschlag bekommt. Und dann könnt ihr euch auf die Hinterbeinchen stellen. Die Agentur wird sich ausrechnen und sagen, naja gut, dann werden sie wohl nochmal Geld anfassen müssen, um den zweiten Vorschlag zu bekommen. Auch wieder schwierige Praxis oder Praktik. Aber immer wieder Praxis, dass diese Budgetverantwortung, das ist fast eine eigene Frage wert hier in unserer Liste, die Budgetverantwortung doch bitte auch von der Agentur übernommen wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Tipp an Agenturen, wenn jetzt welche zuhören. Ich finde das einen echt geilen Service, wenn man sagen kann, lieber Kunde, wir haben uns hingesetzt, wir haben ein geiles Briefing erstellt, wir haben losgelegt, wir sind unserer Leidenschaft gefolgt, ja, und wir werden in diesem Budget bleiben. Eine Geschichte dazu. Ich muss die Geschichte jetzt erzählen. Es wird eine wahnsinnig lange Podcast-Folge diesmal, aber ist mir egal. Eine Geschichte. Wir haben einen Schreiner beauftragt, uns eine Küche zu bauen. Und dieser Schreiner hat gesagt, hey, super easy, habe ich 1000 Mal gemacht. Das mache ich euch für 700 Euro. Also nicht Material, Arbeitszeit. Und das war übrigens eine IKEA-Küche. Also es war jetzt irgendwie nichts Komplexes, sondern eine IKEA-Küche zusammenschrauben und anpassen. So mit Arbeitsplatz. Ihr kennt das Spiel. So. Und dieser Schreiner, der werkelte da so vor sich hin. Ich glaube, es war seine allererste Schreinerplatte. Er sagte zu mir damals, und das hat mich sehr beeindruckt, dass ich damals dazu eine Podcast-Folge gemacht habe. Er hat nämlich gesagt, Norman, ich bin Profi und wenn ich sage 700 Euro, dann meine ich 700 Euro. Das muss ich einschätzen können. So, der Typ fing an und hat da Tag, Nacht rumgeschraubt und so weiter und ich habe dann irgendwie so Mitleid gehabt und habe ihm dann geholfen und habe schon über Nacht die Korpusse gebaut, ja, wo dann die Arbeitsplatte oben drauf kommt, sodass der am nächsten Morgen sich freut und sagt, hey, cool, ist fertig. Nichts dergleichen. Stattdessen fing er an, mir erklären zu wollen, dass er jetzt noch 1500 Euro extra braucht, weil es doch so wahnsinnig lange gedauert hat. Und damit hat er recht, es hat wahnsinnig lange gedauert. Aber ich fand es sehr uncool, dass er versucht hat, indem er einfach eine Rechnung gestellt hat, nicht mit mir in den Dialog zu gehen, sondern einfach die Rechnung zu stellen, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Der hat natürlich nie wieder einen Auftrag bekommen. Ja, das hat er dann auch gerne nochmal mit meinem Anwalt damals klären dürfen. Aber was will ich euch damit sagen? Wenn ihr verbindlich seid und sagt, ich sage etwas zu und ich werde mich daran halten und ich gehe in diese Budgetverantwortung auch als Agentur oder externer Dienstleister, dann muss ich das machen und dann muss ich das mit voller Überzeugung machen und werde einen Kunden für mich gewinnen, einen Klienten für mich gewinnen, der an mich glaubt, der mir vertraut und der einfach sagt, hey, mit dir arbeite ich gern, weil auf dich kann ich mich verlassen. 10% hin oder her, okay, geschenkt. Aber nicht eine Nachkalkulation, wo der Kunde mit den Ohren schlackert und das eher so als Eingriff in die Unternehmenskasse sieht. Ja? Also da kommen ja dann Nachkalkulationen, ohne dass du vorab den Aufwand hättest beauftragen können. Ja, und sowas finde ich halt einfach unverschämt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, sondern ich muss meinem Kunden sagen, pass mal auf, wir haben jetzt 50% des Budgets, will ich dir einfach nur mal sagen. Also so proaktiv einfach reingehen und nicht am Ende sagen, oh, ärgerlich, jetzt haben wir 95% des Budgets schon verbrannt. Was machen wir denn da jetzt? Müssen wir noch mal was nachkalkulieren. Ja, diese Nachkalkulation ist immer ärgerlich, immer. Das ist für uns ist jedem klar, der sein Auto in die Werkstatt bringt und das Ding wiederkriegt. Und der, das ist auch noch eine geile Story, die muss ich jetzt noch erzählen. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht. Ich war damals Zivildienstleistender, ich hatte überhaupt kein Geld. Ja, so. Und dann hat der Typ mir gesagt, ja, wir haben uns das mal angeguckt. Die Bremsen waren ja im Eimer, das haben wir ihnen ja gesagt. wir haben auch noch gleich das und das und das und das gemacht. Und ich habe den angeguckt und gesagt, was soll denn das kosten? Und dann sagt er zu mir 800 Euro. Vereinbart hatten wir 200, war eigentlich keine große Sache. Die haben natürlich mehr gefunden, ist ja klar. So 800 Euro waren es, glaube ich, am Ende, die bezahlt werden sollten. Und dann gucke ich den an und sage, ausbauen. Bauen sie alles aus, was sie eingebaut haben. Und dann hat er sich tatsächlich hinsetzen müssen und das alles wieder ausbauen. Er hat mir dann ein paar Sachen geschenkt, weil er darauf keinen Bock mehr hatte. Aber ich fand es einfach eine Unverschämtheit, mir im Nachgang zu sagen, wenn mein Auto vor mir steht und ich vom Hof fahren möchte, dass er da noch mehr investiert hat, ohne mich vorher in Kenntnis zu setzen. Und das ist leider auch gängige Praxis. Den Kunden darüber zu informieren und zu sagen, oh, sorry, wir haben hier schon 120% geleistet, ja, wir können jetzt nicht weitermachen, es sei denn, ihr gebt uns einen Folgeauftrag. Das ist Erpressung. Das knallhart. Bin ich knallhart. Geht nicht. Ist nicht partnerschaftlich. Und das ist das, wofür ich plädieren möchte. Für partnerschaftlich, für kreativen, für einen wertschätzenden Umgang miteinander, um einfach zu sagen, hey, das ist dein Budget, habe ich verstanden, ich bin der Experte auf dem Gebiet und ich führe dich durch dieses Fahrwasser durch, komme da, was wolle. Auf mich kannst du dich verlassen. Das finde ich schön, das finde ich ein schönes Geschäftsgebaren. Das sind für mich hanseatische Kaufleute. So, jetzt gucke ich gerade auf meine Liste. Ah, Frage 6. Brauche ich eine Zeiterfassung? Wäre ganz schön für beide Seiten. Aber ich bin ein Fan davon, indem man sagt, man hat eine Maßnahme und diese Maßnahme kriegt eine ganz klare Vorgabe von Budget. Das Budget ist natürlich ermittelt auf Basis einer etwaigen Inanspruchnahme von zeitlichen Leistungen. Deswegen kalkuliert sich oder errechnet sich ja das Budget. Und dann würde ich es festschreiben. Dann würde ich sagen, liebe Agentur, haben wir einen Deal, dass wir zu diesem Budget die Website umsetzen, die Geschäftsausstattung produzieren lassen, mein Online-Marketing machen, mein Social-Media-Management übernehmen oder was auch immer, ja. Das würde ich unbedingt festsetzen und ich würde die Zeit dokumentieren lassen. Das Interessante ist nämlich, wenn ihr in Budgets denkt und klare Teilaufgaben, also aus eurem Gesamtprojekt Teilaufgaben definiert und diese Teilaufgaben ein klares Budget bekommen, dann habt ihr A, volle Kontrolle, B, eine motivierte Agentur, weil die sagt, okay, kalkuliert sind 20 Stunden, mache ich es für 10. Also ich mache natürlich eine tolle Arbeit für 10 Stunden, aber die Agentur ist einfach bestrebt zu sagen, ich performe einfach innerhalb dieses Teilprojektes, anstatt, und wenn ihr den Deal nicht gemacht hättet, anstatt zu sagen, oh, 3.000 Euro hat es jetzt nicht gekostet, sind jetzt 4 geworden, ja, ist aber nicht schlimm, können wir ja nachkalkulieren. Ja, also, so. Also, das Gesamtprojekt clustern, diese Cluster in Budgets einordnen, diese Budgets werden kalkuliert auf Basis der Stundensätze, der vereinbarten Stundensätze und einem geschätzten Aufwand. Und dann verpflichten sich beide Seiten natürlich auf ein partnerschaftliches Miteinander. Ja, also wenn ich sehe, dass sich eine Agentur ständig selbst überschätzt, dann kann man schon mal eine Currywurst ausgeben oder einen Salat. Ja, aber das wäre für mich ein partnerschaftlicher Umgang, dass man sich gegenseitig unterstützt und nicht die Leistung erschleicht. Sage ich deshalb, weil ich hatte mal eine Kundin, habe ich noch in der Agentur gearbeitet, die nannten wir intern liebevoll Leistungsschleiche. Die hat sich nämlich immer Leistungen erschlichen und hat mir tatsächlich gedroht damals sogar und hat gesagt, ja Müller, ich habe mit Sicherheit ein paar bessere Anwälte als Sie. Und da habe ich gesagt, ich habe gar keinen, aber ich brauche auch gar keinen, weil Sie die Leistung von mir nicht kriegen. Ja, es war ein sehr großer Konzern. Ich hatte schon ein bisschen Temperatur am Telefon, muss ich sagen, als sie mir das so liebevoll mitgeteilt hat. Aber ich habe es überhaupt nicht eingesehen, dass wir haben uns wirklich bemüht. Wir waren die Guten damals. Wir waren die gute Agentur. Also kann man jetzt auch nicht für alle sagen in der Agentur. Wir waren 60 Leute damals. Ich hab lieber meine Leistung verschenkt, das habe ich natürlich niemandem erzählt, ja, aber viele meiner damaligen Kunden können das bestätigen, die hören jetzt vielleicht auch zu, wer weiß, dass ich dann gesagt habe, hey, das mache ich für dich mit, kein Thema. Ja. Also ich bin nie einer gewesen, der da wirklich jede Stunde abgerechnet hat, so knallhart, sondern immer pro. Also das war mir einfach auch wichtig, dass dass die Kunden damals irgendwie in mir so auch den Retter gesehen haben. Es hat zugegeben, ja, vielleicht auch ein bisschen narzisstische Züge in mir, der Held sein zu wollen, aber ich wollte meine Leute supporten und wenn die mich anrufen, dann kriegen die von mir immer eine Lösung, ist immer proaktiv, ja, und wenn die sagen, oh, ich habe kein Budget gerade dafür, dann haben wir andere Töpfe gefunden und haben gesagt, hey, denk mal in deinem nächsten Projekt an mich oder wir haben gedealt, ja, und das hat mir echt Spaß gemacht, miteinander so eine Win-Win-Situation einfach zu schaffen. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcast-Produktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Okay, wir hatten Vertragsformulierung. Brauche ich eine Zeiterfassung? Also Zeiterfassung unbedingt. Geiles Tool für alle, die jetzt Zeiterfassung machen wollen. Ab sofort gibt es ein Tool, das nennt sich Harvest. Es gibt ja unzählige Apps, was Zeiterfassung angeht. Ich verwende Harvest einfach deshalb, weil du kannst dann deine Projekte richtig cool einstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, das Projekt wird auf Budgetbasis abgerechnet oder es wird auf Stundenbasis abgerechnet oder es ist eine Mischung aus verschiedenen Stundensätzen. Also die unterschiedlichsten Varianten. Ich hatte noch nie ein Projekt, was dieses Tool nicht abbilden konnte. Also wirklich cool. Und das Tolle ist, ihr könnt eine Browser-Extension für Chrome installieren und dann könnt ihr in Chrome halt ganz schnell sagen, okay, für diesen Kunden habe ich gerade eine Stunde gearbeitet. Ihr könnt einen Time-Tracker laufen lassen, also eine Stoppuhr laufen lassen und habt das natürlich auch als Mobile-App. Also kann ich wirklich empfehlen. Packe ich euch mit in die Show Notes. Schreibe ich mir jetzt mal ganz kurz hier auf. Harvest. So. Zeiterfassung, genau. Wie bezahle ich die Agenturrechnung? Frage Nummer 7. Wie bezahle ich die Agenturrechnung? Ich habe gerade drüber nachgedacht, mit Bitcoin gibt es auch. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern es gibt ja unterschiedliche Angebote. Es gibt Paketpreise, ja, die sofort fällig sind und dann geht die Arbeit los. Und es gibt Leistungsangebote, die ganz klar auf Leistungsbasis abgerechnet sind und dann bezahle ich die noch nicht. Also dann bezahle ich die nicht vollständig. Ich hatte einen Fall, da gab es ein Angebot, da hat man gesagt, okay, das kostet irgendwie 60 Stunden, Stundensatz XY, so, da gab es einen Gesamtbetrag und dieser Gesamtbetrag wurde bei Start des Projektes abgerechnet. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz in unsere Intuition, unser emotionales Bauchgefühl. Jetzt stellt euch vor, ihr seid eine Agentur, ihr wollt einen Kunden akquirieren, ihr performt, ihr macht das sensationellste Balzverhalten, was ihr, also um diesen Kunden zu gewinnen. Ja, ihr tut alles, mega, ihr freut euch drauf, total cool. So, ihr schreibt das Angebot, der Kunde hat immer noch das Lächeln im Gesicht und sagt, ich unterschreibe das, ich will mit euch arbeiten. So, ihr schickt die Auftragsbestätigung und die erste Rechnung raus. Die erste Rechnung ist gleichzeitig die Gesamtsumme, die auf dem Angebot drauf stand, also die komplette Auftragssumme wird abgerechnet. Rechnung verschickt, Rechnung bezahlt, Projekt startet. So, jetzt gehen wir in unsere Emotionen. Jetzt gehen wir in unser Bauchgefühl. Wie geil performst du, wenn das Ding schon im Kasten ist? Der Kunde ist gewonnen, die Kohle ist auf dem Konto. Wie groß ist die Motivation, da jetzt dran zu bleiben und wirklich, wirklich, wirklich zu performen? Du bist ja gedanklich, ich bin jetzt mal ein bisschen böse, bist ja gedanklich schon in der Akquise von Folgeaufträgen. Und tatsächlich war das Angebot dieser Agentur damals, was ich gelesen habe, also wo ich dann als Berater geholfen habe, war dann tatsächlich so, dass das Angebot beschrieben hat, wir bezahlen sie die Leistung, wir arbeiten und dann unterhalten wir uns über die Mehraufwendung. Das heißt, man ist von Anfang an davon ausgegangen, dass Mehraufwendung entsteht. Und sorry, das geht gar nicht. Ihr dürft das nicht tun. Habt ihr eine leistungsbezogene Angebotskalkulation? Dann könnt ihr darüber nachdenken, dass ihr 70% Abschlag zahlt, 50, 30, 20 könnt ihr alles verhandeln. Und den Rest nach erbrachter Leistung, ja, oder nach einem Ergebnis, was ihr gemeinsam definiert mit der Agentur. So, aber niemals vorab, das macht ihr auch nicht, wenn ihr ein Haus baut. Ja? Also an jeden, der ein Haus baut, könnt ihr diesen Podcast weiterleiten. Niemals alle Handwerker sofort bezahlen von vornherein. Die Handwerker pünktlich bezahlen, auf jeden Fall. Die Agentur pünktlich bezahlen. Da ist leider das Geschäftsgebaren auch nicht immer so 100%. Ja? Du arbeitest, du ackerst und dann kriegst du die Kohle nicht. Oder bei Großkonzernen wartest du 3 Monate drauf. Sorry, das ist ein No-Go. Ja? Ich will nie für Großkonzerne arbeiten, die so ein Zahlungsziel haben. Ich habe keine Lust, mich mit einem Zentraleinkauf zu unterhalten und zu verhandeln, dass das Zahlungsziel 90 Tage ist. Ja, wo leben die? Das geht nicht. Sorry. Bitte nicht mich anrufen. genau, Faden verloren. Egal, bezahlt die Rechnung nicht komplett. Lasst euch einen Hebel, lasst euch eine Möglichkeit, am Ende zu sagen, natürlich bezahle ich die zweite Hälfte oder die Restforderung, wenn wir unsere Vereinbarung auch tatsächlich von beiden Seiten einhalten. So, das muss der Deal sein. Aber nehmt nicht so die ganze Spannung aus dem Projekt raus, indem ihr die Rechnung schnell raushaut oder sowas. Gebt nicht. Bei pauschalen Paketzahlungen finde ich es okay. Ja, also da ist ja ganz klarer Deal. Wenn die Leistung konkret beschrieben wird, das dürft ihr erwarten, dann finde ich das auch in Ordnung. Also das ist für mich was anderes. Aber nicht, wenn ihr so eine offene Leistungskomponente drin habt, von wegen, ja, die Mehrkosten werden wir sowieso noch zusätzlich in Rechnung stellen. Frage 8. Wie honoriere ich die Leistungserbringung? Damit meine ich, und das hängt jetzt natürlich mit, merkt ihr jetzt gerade schon, mit der vorhergehenden Frage zusammen, ich würde euch Folgendes vorschlagen. Versucht, gerade bei komplexeren, größeren Projekten, habe ich ja vorhin schon gesagt, clustert die in verschiedene Projektbestandteile und Budgettöpfe, ja, und dann bezahlt diese Budgettöpfe. Das heißt, die Agentur hangelt sich dann von mit euch zusammen von Budgettopf zu Budgettopf zu Milestone oder Arbeitspaket zu Arbeitspaket und wird dann vergütet, wenn das erledigt ist. Der Vorteil ist, dass ihr relativ zeitnah, nämlich ganz am Anfang beim ersten Arbeitspaket schon sehen könnt, wie funktioniert denn eigentlich die Zusammenarbeit, wie verlässlich ist die Leistungserbringung und dann tatsächlich auch die Rechnungsstellung oder erlebe ich im ersten Arbeitspaket schon eine Nachkalkulation an Aufwendungen. Und verlasst euch auf eure intuitive Kompetenz, die bringe ich jetzt hier wieder ins Spiel. Ob ihr ein Feeling bekommt, will die Agentur die ganze Zeit nur mehr Leistung erwirtschaften, ja, und mehr aus dem Gesamtprojekt rausholen oder ist sie wirklich an einem erfolgreichen Ergebnis interessiert? Und davon gibt es viel mehr Agenturen, braucht euch keine Sorgen machen, als die schwarzen Schafe, die von vornherein euch eigentlich schon in diese Mehraufwandsschiene reinbuxieren wollen. So, genau. Frage Nummer 9. Schöne Frage ist mir da eingefallen. Werde ich befähigt oder gebunden? Spannendes Thema. Fangen wir mal bei Kreativagenturen an, Markenentwicklung. Werde ich befähigt? Bekomme ich also am Ende ein Corporate Design Manual, also ein Handbuch, mit der ihr in der Lage seid, eure Marketingmaßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen entsprechend dem entwickelten Erscheinungsbild zu adaptieren und umzusetzen. Bekommt ihr ein Manual? Bekommt ihr die offenen Daten? Ja? Oftmals arbeiten die Designagenturen zum Beispiel mit Adobe InDesign oder Photoshop oder so. Es sind offene Daten. Ja? Ein JPEG ist keine offene Datei, ist ein Bild. Ja? Aber wenn das konstruiert, gebaut wurde in Photoshop, Illustrator oder was auch immer oder InDesign, so, dann kriegt ihr die offenen Daten von der Agentur. Warum befähigt euch das? Weil ihr diese offenen Daten einer anderen Agentur geben könnt, weil wenn ihr nicht mehr happy seid. Und dann könnt ihr mit denen weitermachen. Also, Befähigung heißt zum Beispiel in diesem Fall, wie wir gerade besprochen haben, ihr bekommt alle offenen Daten. Befähigung heißt auch, ihr bekommt alle Nutzungsrechte, zeitlich wie räumlich, habe ich vorhin schon angesprochen. Und das bedeutet auch, gehen wir mal in die IT-Infrastruktur, das ist ja durchaus auch ein kreativer Prozess, Erstellung Website, Online-Marketing, Sales-Funnel, bla bla bla, die ganze Litanei, die ihr kennt. Ja. Werdet ihr befähigt, mit einem geilen Tool zu arbeiten und zu sagen, ich kann es selber machen, ich lasse es aber die Agentur machen, ja, weil ich will die Leistung lieber einkaufen und mich damit nicht belasten, aber ich könnte es selbst machen. Werdet ihr befähigt oder erlebt ihr eine Stunde lang in einem Meeting ein Rapid Fire an Tools, die ihr alle verwenden könnt, wo ihr überhaupt keinen Plan habt? Ich habe letztens eine Meeting-Aufzeichnung gesehen. Boah, also es waren so viele Tools, die da genannt wurden. Ja, und dann wurde gesagt, naja, mit dem Tool kennen wir uns nicht aus, da kennen wir dann den Dienstleister und da haben wir noch 15 andere und wir machen eigentlich nur das, weil das schon komplex genug ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wurde so ein bisschen schwindelig. Ich habe dann irgendwann aufgehört, mir die Tools aufzuschreiben, weil das kann ja nicht die Lösung sein. Also ich muss ein Unternehmen befähigen, indem ich sage, ich werde das einfach für euch machen. Ja, ich werde die Prozesse voll automatisieren. Ihr habt einen Ansprechpartner und so weiter und so fort. Ihr wisst genau, was ich meine. Gebunden heißt Abhängigkeit. Gebunden heißt, ich bin abhängig. Abhängigkeit ist ganz schlecht. Wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop betreibt und habt einen Programmierer, der das Ding entwickelt hat, ja, und es gibt keine Dokumentation und der Programmierer ist morgen auf den Seychellen, weil er sich mit dem Geld, was er mit euch verdient hat, absetzt, dann steht er doof da, weil wenn ihr das Ding nicht bedienen könnt. Und es ist total wichtig, bitte, wenn ihr digitalisiert, wenn ihr mein Buch Digitale Brandstiftung lest, packe ich euch mit in die Shownotes einen Link dazu zur Bestellung oder ihr kriegt das kostenlos mit unserer Aktion 10 Bücher raus für eure Bewertung bei iTunes. Habe ich im Intro schon gesagt, egal. Wenn ihr digitalisiert, dann schaut, dass ihr eure technische Infrastruktur selbst im Griff habt. Holt euch Experten von außen, lasst euch ausbilden von denen. Holt euch das Wissen, lasst euch Prozesse entwickeln, die euch befähigen, das ganze Thema zu betreiben. Das ist extrem wichtig, gerade bei so E-Commerce-Lösungen. Super wichtig. Und es gibt diese Tools, es gibt klasse Tools, tolle Softwarehäuser, die geile Sachen entwickeln, die jeder bedienen kann. Klar, du brauchst eine Einweisung, klar, das musst du irgendwie, musst du dich mit beschäftigen, aber das ist dein Business, das ist dein Unternehmen und das darf nicht in externen Händen sein. Das ist meine Meinung. Intern Kompetenzen aufbauen und digitales Know-how aufbauen, das ist meine Empfehlung für euch. Bitte unbedingt, wichtige Frage, ich lese nochmal vor, werde ich befähigt oder gebunden? Und das ist eine legitime Frage. Ihr könnt eure Partner, Dienstleister fragen, wie könnt ihr mich befähigen, dass ich meine Marke in der Konsequenz, in der Präzision, wie ihr das macht, selbst weiterführen kann? Könnt ihr mir Vorlagen bauen? Ja? Könnt ihr mir ein Workaround bauen? Könnt ihr mir in Photoshop, da gibt es ja die Möglichkeit auch zu automatisieren. Ja? Wie kann ich diesen Prozess voll automatisieren? Und so weiter und so fort. Also fragt eure Leute nach oder eure Auftragnehmer nach, wie könnt ihr mir befähigen, dass ich das machen kann, wenn ihr nicht mehr da seid, wenn dieser Auftrag sich erfüllt hat, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Frage 10. Wie erhalte ich das Kreativlevel? Auch eine wichtige Frage, denn kreative Agenturen, die vor allen Dingen schon ein bisschen länger mit euch zusammenarbeiten, die gewöhnen sich und ihr gewöhnt euch. Ja, also es ist eine kuschelige Zusammenarbeit, man kennt sich, man geht zusammen essen, ne? Es entstehen auch persönliche Verbindungen. Aber ihr werdet merken, dass das kreative Level ein ganz anderes geworden ist als in der Verliebtheitsphase, ganz am Anfang. Ja? Und diese Verliebtheitsphase ist jetzt übrigens kein Ratgeber für Beziehungen. Diese Verliebtheitsphase könnt ihr wieder herstellen. Ihr könnt zum Beispiel einen Pitch machen. Ihr könnt sagen, hey, Kreativagentur, wir lieben euch. Wir finden euch total nett. Wir können abends miteinander was essen gehen. Alles cool. Aber wir wollen halt einfach für die Company einen kreativen Output haben. Wir pitchen das Ding. Das ist für Agentur immer nicht so nice. Vielleicht gibt es auch einen kleinen Bonus für die Lead-Agentur, für die Haus- und Hofagentur. Aber man holt sich ein paar Impulse rein. Und mit Impulsen meine ich, es muss ja nicht ein Pitch sein, um die Agentur zu wechseln. Das wäre dann der Extremfall. Wenn ihr nicht mehr zufrieden seid, ist das völlig legitim. Aber wenn ihr da auch eine freundschaftliche Beziehung, also so eine Beziehung würde ich auch nicht einfach wegwerfen. Ja? Aber sie muss belebt werden. Und dann andere Agenturen reinzuholen, da darf dann auch mal schon so ein bisschen, was machen die denn eigentlich hier, entstehen, um euch Impulse zu geben, aber diese Agenturen auch offen mit ins Boot zu nehmen, das ist ganz wichtig jetzt. Ein Pitch ist nämlich eine ganz sensible Nummer. Früher waren das so Sachen, okay, wir laden jetzt mal noch zwei Agenturen ein, weil wir pitchen müssen, aber eigentlich steht das Ergebnis schon fest. Das ist richtig Arsch für die Agenturen. Ja, also da habe ich damals auch zu mir gesagt, ich nehme an keinen Pitch mehr teil, ist mir völlig scheißegal. Das war bei einem ganz großen Verlagshaus, habe ich gepitcht und das Ding war eigentlich schon in trockenen Tüchern. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Pitch, da bereitest du dich 2 Wochen intensiv mit deinem Team vor und dann trittst du da an, machst eine Präsentation und am Ende gewinnt die, die sowieso hätte gewinnen sollen. Ja, und du machst das nur, damit das revisionssicher ist, damit es keine Compliance-Probleme gibt. Ja, das ist natürlich voll Depp. da habe ich mich richtig aufgeregt. Aber da habe ich dann beschlossen, dass ich nie wieder in meinem Leben an einem Pitch teilnehme. Wenn der Kunde sich ein anderes Angebot einholt, okay. Wenn der sich eine andere kreative Leistung einholt, okay. Aber wenn er von vornherein ankündigt, das ist ein Pitch, nehme ich daran nicht teil. Also jetzt sowieso nicht mehr, weil ich keine Agentur mehr bin. Aber habe ich damals beschlossen. Und damit ging es mir gut. Aber was ihr machen könnt, ist, eure Agentur zu gehen und auch zu den Pitch-Teilnehmern zu gehen und zu sagen, hey, wir arbeiten schon länger mit unserer Agentur zusammen. Wir würden jetzt ein paar kreative Impulse einkaufen, also auch dafür bezahlen. Ja, und den externen Agenturen sagen, passt mal auf, wer weiß, was kommt. Ja, es kann ja sein, dass irgendwann mal die Agentur sagt, wir gehen, oder man zerstreitet sich, was auch immer. Ist ja eine Chance für eine Agentur, da mitzumachen. Aber von vornherein offen zu sein und zu sagen, wir wollen nicht die Agentur wechseln, sondern wir wollen einfach einen kreativen Impuls. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Sowas finde ich cool. Ich finde es eh toll, wenn gerade so kreative Agenturen so dieses Miteinander, diesen Schulterschluss und nicht diese Wettbewerbssituation zelebrieren. Also das finde ich sehr cool. Und jetzt die letzte Frage, Frage 11. Es sind eigentlich nur 10 Fragen angekündigt, aber ihr wisst, ihr kriegt einen Bonus. Und ich habe gesagt, diese Frage ist entscheidend, die ist wichtig. Und diese Frage heißt, wie digital darf es denn sein? Wie digital darf es denn sein? Gehen wir mal in diesen Kreativprozess zur Entwicklung einer Marke. Lasst diese Marke vor allem digital entwickeln. Damit meine ich eine Logo-Anwendung. Also wir haben zum Beispiel früher Identitäten, Marken entwickelt und dann haben wir das so aufkaschiert mit Sprühkleber auf schwarze Pappen. Und da haben wir dann gezeigt, schau mal, so sieht die Visitenkarte aus, so sieht dein Briefbogen aus, das ist der Faxbogen, jetzt gab es alles noch, das sind Formulare, das sind Grußkarten, das sind die Kuvert, DIN lang, C4, bla bla. So, bis du dann irgendwann mal ganz hinten in der Präsentation eine Seite vom Internetauftritt gezeigt hast. Ja? So, heute hat sich das sowas von gedreht. Und wenn ihr heute ein Angebot bekommt mit Geschäftsausstattung und da kommt keine digitale Maßnahme vor, bitte stutzig werden. Wichtig ist, eure Marke an die digitalen Anforderungen anzupassen. Eure Marke muss auch irgendwie in einem mikroskopisch kleinen Facebook-Icon abbildbar sein, also ein Profilfoto zum Beispiel. Ja? Wenn ihr eine Fanpage habt, muss da irgendwas rein. Und die Agentur hat eigentlich den Auftrag, mit der Entwicklung einer Marke oder mit der Weiterentwicklung, muss ja nicht immer eine neue Entwicklung sein, mit der Weiterentwicklung einer Marke euch die Markenwelt zu präsentieren. So, und die Markenwelt zu präsentieren heißt heute eine digitale Welt zu zeigen. Nicht nur, ja, also kommt natürlich auch so ein bisschen auf eure Branche an, wie lastig das Ganze auf digital ruht, Aber es ist extrem wichtig, dass das ein wesentlicher Teil der Präsentation ist. Also wie fühlt sich meine Marke in der digitalen Welt an? Wie fühlt sich meine Marke in der Facebook-Gruppe an? Ja? Auf einem Internetauftritt, auf einer Salespage, in einem Newsletter, bla bla. Also die ganzen Maßnahmen, die ihr kennt, die wichtig sind für die Vermarktung, für das Branding selber. Aber natürlich auch für die Visitenkarte. Ich plädiere ja für eine Visitenkarte. Die Visitenkarte ist das einzig gedruckte, nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Das Buch, Digitale Brandstiftung. Das hatten wir auch noch gedruckt. Aber ansonsten ist die Visitenkarte das einzig gedruckte Element der Marke, der Geschäftsausstattung, das ich heute habe. Alles andere ist digital. Und das ist auch gut so. Alright. Ah ja, eins noch bitte. Wie digital darf es denn sein? Auch die Zusammenarbeit mit der Agentur sollte digital sein. Auch die Zusammenarbeit. Und damit meine ich nicht den E-Mail-Austausch. Also lasst eure E-Mail-Postfächer nicht vollstopfen mit irgendwelchen Layouts, Rücksprachen, Terminabstimmungen, bla bla, sondern versucht, das technisch zu lösen. Wer heute an seiner Marke arbeitet, an der Vermarktung arbeitet, der braucht Projektmanagement-Tools. Und eigentlich ist es der Auftrag der Agenturen, und das ist gleich nochmal eine Botschaft, und ihr könnt diesen Podcast gerne an eure Agentur weiterleiten, damit die Agentur weiß, okay, ihr seid im Bilde, ihr kennt die Hacks und ihr kennt auch die Erwartungshaltung. Eine Agentur, die heute was auf sich hält, die hat ein Projektmanagement-Tool am Start. Die sagt zu euch, hey, ich habe Meistertask, ich habe Asana, ich habe Project Place, ich habe Workplace, whatever. Ich habe ein Tool, womit wir miteinander arbeiten, womit wir miteinander in Austausch gehen. Und das ist eine Kompetenz, die muss eine Agentur, die was auf sich hält, heute, egal ob klein oder groß, egal ob Netzwerk oder Inhaber geführt, muss eine Agentur heute mitbringen. Diese Infrastruktur muss bereitgestellt werden. Wenn ihr es nicht tut, macht es ein anderer und der macht es gut. Ja, also das ist extrem wichtig. Ihr müsst mit einem Projektmanagement-Tool arbeiten. Warum? Sage ich auch gerne noch dazu. Es geht um eine ganz klare Abgrenzung zwischen wer ist verantwortlich, wer ist zuständig. Es geht um die Dokumentation des Projektes. Kann ja sein, dass ihr Teile des Projektes nächstes Jahr nochmal braucht. Dann könnt ihr das einfach adaptieren. Ihr könnt einfach dieses gewonnene Wissen von vor einem Jahr wieder nehmen und recyceln. Ja, ihr könnt davon profitieren. Auch die ganze Korrespondenz, wer erfährt was und diese sinnlosen E-Mail-Verteiler, die aufgelöst werden müssen. Also lasst euch euren heiligen Posteingang nicht vollstopfen mit irgendwelchen Projektinformationen, die alle in einem Tool wunderbar dokumentiert werden können. So, ich glaube, das war eine sehr lange Solo-Show. Ich hoffe, dass diese 10 Fragen euch weitergeholfen haben, mit der richtigen Agentur zusammenzuarbeiten oder vielleicht nochmal die Verträge auf Herz und Nieren zu prüfen, die da sind. Ich hoffe, auch für die Agenturen was getan zu haben, um einfach ein besseres Verständnis für Klienten und deren Nöte und Bedürfnisse so ein bisschen zu werben. Und ja, freue mich über eure Rückmeldung, über eure Feedback. In diesem Sinne, ich bin raus, nur das Beste für euch. Bleibt gesund und seid rebellisch. Bis dann. Ciao.